Jetzt kommt noch ein Abschnitt über die soziale Situation, den ich durchaus erstmal eine soziale Situation, die eine differente als die der Tibeter, die eine differente als die der Chinesen ist, was ja auch erstmal für glaubwürdig halten würde. Die Tibeter verdienen bei gleicher Arbeit nur die Hälfte wie die Chinesen. Auf dem Bau bekommen sie einen Monatslohn von umgerechnet lediglich 50 Euro, während die Chinesen 100 Euro erhalten. Die Chinesen, die in Tibet leben, aber haben alle Arbeit, während viele Tibeter arbeitslos sind. Der Junge nennt damit auch die ökonomischen und sozialen Gründe für die Revolte. In den letzten Tagen konnte man in Lhasa immer wieder tibetische Jugendliche treffen, die sich vor allem über ihre Diskriminierung im Arbeitsleben beklagten. Bei ihnen erscheinen die religiösen Motive eher zweitrangig zu sein, doch waren sie auch weniger gebildet. Insofern erstaunt es vielleicht nicht, wenn der Junge schließlich doch noch eine chinesische Errungenschaft in Tibet lobt, die Schulen. Er sagt, die Tibeter schätzen die chinesischen Schulen, weil sie dort nicht nur Tibetisch, sondern auch Englisch lernen können. Ja, und zum Schluss vielleicht nochmal eine kleine außenpolitische Perspektive, die, wenn dieser junge Mann repräsentativ für die antichinesische Opposition in Tibet sein sollte, vielleicht auch für diese Bewegung insgesamt gelten könnte. Er kommt auf die Weltpolitik zu sprechen. Die Chinesen sagen, die Tibeter sollten gegenüber Ausländern nicht schlecht über sie reden. Sie denken von sich, dass sie die Besten sind, die schnellste wirtschaftliche Entwicklung der Welt haben und bald eine große Macht sein werden. Aber die Tibeter finden die USA besser und glauben, dass die USA auch stärker als China sind. So. Damit also der junge tibetische Straßenkämpfer. Die deutschen Dalai Lama-Anhänger von solchen geopolitischen Optionen, wie sie der junge Mann geäußert hat, freilich nichts wissen. Sie, die den Zeitraum der Olympiade in China für die Gestaltung eines Protestivals für Tibet nutzen, also solche Dinge werden dann verteilt, da steht nichts weiter drauf, Protestival für Tibet, 7. bis 24. August, das sind wohl die Daten der Olympiade. Der Inhalt besteht aus den Worten informieren, mitmachen, weiter sagen. Sie, die den Zeitraum der Olympiade in China für die Gestaltung eines Protestivals für Tibet nutzen, präsentieren sich derzeit mehr als eine Art Olympiapuristen. Am vergangenen Donnerstag, also jetzt wirklich am vergangenen Donnerstag, einen Tag vor Beginn der Olympischen Spiele, fanden in Berlin zwei bemerkenswerte, zahlenmäßig zwar nur schwach besuchte, dafür aber medial weit beachtete Tibet-Kundgebungen statt. Am Mittag versenkte der berühmte Tilman Zülch von der Gesellschaft für bedrohte Völker vor der Kulisse von 50 Teilnehmern demonstrativ eine brennende Fackel in einem Wasserbehälter, um so den chinesischen Verrat an der olympischen Idee anzuklagen. Am Abend versammelten sich dann noch einmal etwa 100 Aktivisten, fast jeder trug eine riesige Tibet-Fahne, bezeichnenderweise vor dem Brandenburger Tor. Wieder sollte die olympische Idee vor dem infamen chinesischen Missbrauch gerettet werden. Besuchern wurde ein kleinformatiges Flugblatt mit der rhetorischen Frage, warum protestieren wir, ausgehändigt. Und eigentlich wollte ich euch die Antworten auf diese rhetorische Frage hier vortragen, aber ich habe kurz vor der Veranstaltung festgestellt, dass ich das Teil gar nicht mitgebracht habe. Also das ist mein Drucker kaputt gegangen. Ich war ein bisschen unter Druck bei der Abreise und habe dafür dann was mitgebracht, was ich gar nicht brauchte. Aber da stehen dann solche Dinge drauf wie China missbraucht die olympische Idee, die Olympischen Spiele sind mehr als oder mehr wert auch als eine Legitimation für chinesische Machtpolitik und Unterdrückung zu sein. Also es zentrierte sich alles eigentlich auf die Olympiade. Und so waren dann auch die Beiträge auf der Kundgebung, die dann ja, zum Teil sich dann hineinsteigerten, diese chinesische, China stattfindende Olympiade mit der Olympiade in Nazi-Deutschland 1936. nicht nur zu vergleichen, sondern tatsächlich gleichzusetzen. Es gab allerdings eine Ausnahme unter den dort versammelten etwa 100 Demonstranten. Ein Mann, der trug ein Transparent mit der Aufschrift Stopp den Völkermord in Tibet. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, ob er denn der Meinung sei, dass dort ein Völkermord stattfinde. Und er sagt natürlich ja. Und ich habe ihn dann so nach seiner Definition des Völkermordes gefragt, kurz Stichworte gegeben, ob es denn wirklich um die planmäßige Auslöschung einer ethnischen Gruppe durch die gezielte Vernichtung ihrer Angehörigen handelte. Nein, das nicht unbedingt, meinte er. Das habe es zwar auch gegeben, solche Phasen, aber das sei wohl inzwischen nicht der Fall. Aber er habe ja auch davon gehört, man könne das auf der Website der Deutschen Tibet-Initiative nachlesen, dass es Zwangssterilisationen tibetischer Frauen in Krankenhäusern dort in Tibet gebe, die von chinesischen Ärzten betrieben wurde. Meine Frage ist, dass denn der Völkermord sei und wie weit das denn heute noch stattfinde, wusste er es auch nicht so genau. Ja, das könnte noch stattfinden, aber es sei ja nun auch nicht unbedingt die massenhafte Erscheinung. Mit Völkermord meine er irgendwie was anderes. Und dann kam er heraus, er meinte also den kulturellen Ethnozid. Er meinte also, dass Tibet eben von den Chinesen überfremdet würde, dadurch, dass sich immer mehr Chinesen dort ansiedelten, auch gezielt aus China dort hingelockt würden, indem man ihnen materielle Gratifikationen verspricht, dass auf diese Weise die tibetische Kultur ins Hintertreffen gerät, die tibetische Sprache eine Zweitsprache sei, dass also eigentlich das Land von Ausländern sukzessive verändert würde und am Ende gar keine richtigen Tibeter mehr da seien. Und natürlich, was stellt man dann für eine Frage? Wenn man so etwas hört, natürlich die, ob er das irgendwie mit der deutschen Situation parallelisieren möchte. Wenn er also schon so von Überfremdung und von eben der kulturellen Auslöschung war auch immer so ein zentrale Vokabel da, durch Ausländersprache. Nein, das wurde also keineswegs. Ne? Nein, also überhaupt nicht. Also er sei strikt gegen jegliches ausländerfeindliche Gerede, solche Kampagnen, da überhaupt nichts mit zu tun. Eher im Gegenteil würde er sich dagegen wenden. Es wäre heute also ein klassischer Multikulti-Anhänger dann. Und es stellte sich dann heraus, dass er sogar der Meinung war, dass in Deutschland eigentlich von Deutschen, zum Beispiel an muslimischen Einwohnern Deutschlands, so etwas begangen würde, was man zwar noch nicht ethnografischen Genozid nennen könnte, aber sie würden einfach zu sehr auch in ihrer Kultur beschnitten. Er war also der Meinung, dass also der deutsche Staat und die deutsche Gesellschaft sich nicht in das kulturelle, auch familiäre Leben, beispielsweise von fundamentalen Moslems einzumischen habe, dass das einfach so deren Angelegenheit war. Also dieser Mann, der dort also den chinesischen Völkermord anprangerte, vertrat eigentlich das Ideal einer ethnisch segregierten Gesellschaft, die Multikulti-Gesellschaft nannte. Ja, weiter hier im Text, und da heißt es natürlich dann schnell hingeschrieben, wem das ein wenig dürftig erschien, der konnte, wem das ein wenig dürftig erschien, meinte natürlich die Parolen, warum wir protestieren, die ich es eben nur unzulänglich aus dem Gedächtnis wiedergeben konnte, also dieses Flugblatt. Aber wem das bei der Kundgebung zu dürftig erschien, der konnte dann gegen eine Spende eine Handvoll Informationsmaterial des tibetisch-buddhistischen Zentrums erwerben. Und als freundliche Dreingabe gab es ein chinesisches Glückskeks. Das Glückslos in dem Glückskeks, so wie diese aufrollbaren Glückslose, wo dann draufsteht, sie werden bald und so, es könnte sein, dass, aber da steht dann diesmal die Aufforderung, genießen Sie Ihre Meinungsfreiheit, Gesellschaft für bedrohte Völker. Und dazu, Meinungsfreiheit zu genießen, hatte man in der Tat Gelegenheit, denn das Infomaterial enthielt die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Tibet und Buddhismus. Das ist eine Art Zentralorgan des harten Kerns der deutschen Tibet-Aktivisten. Ich sage bewusst harter Kern, weil ja natürlich die Tibet-Szene, die auf solchen Veranstaltungen auftaucht, eine sehr diffuse Szene ist, die aus, sicherlich aus sehr unterschiedlichen Teilnehmern mit unterschiedlichen Motivationen sich speist, aber organisiert wird das schon von Leuten, die auf den Buddhismus auch inhaltlich, ideologisch und religiös stehen, die eben diese Zeitung herausgeben, die eben verschiedene Fragen, ernsthafte Fragen des Lebens unter buddhistischen Aspekten behandelt. Naja, die Erleuchtung ist, ist ein wichtiger Terminus im tibetischen Lamaismus. Und wenn man diese Zeitung dann in der Hand hat, dann fiel nicht nur dem notorischen stets an das eine Denkenden schnell auf, nämlich der inhaltliche Schwerpunkt der Ausgabe, der lautete Buddhismus und Sexualität. Der offensichtliche aus dem Bestand, das da aus dem Tibetischen übersetzte Leitartikel trägt den Titel Begierde ist wie ein süßes Gift. Und daraus möchte ich gerne etwas zitieren, weil das also, glaube ich, ein Schlaglicht auch darauf wirft, auf das, also, worüber wir später zu sprechen kommen müsste, welchen Zweck, welche Funktion erfüllt eigentlich diese Tibet-Begeisterung, also für postmoderne, posthistorische, junge oder auch weniger junge Einwohner der westlichen Welt. Also aber in den Text, Begierde ist wie ein süßes Gift, da heißt es, wenn Begierde aufkommt, ist es sehr hilfreich, das begehrte Objekt bewusst anders wahrzunehmen, als es erscheint. Im Zustand der Begierde übertreiben wir die Attraktivität des Objekts. Stellen wir uns dieses Objekt dann bewusst genau im Gegensatz dazu vor, also unattraktiv, unrein und hässlich, werden wir feststellen, wie sehr uns das hilft, davon abzulassen. Da Anhaftung hauptsächlich an den Körper des anderen entsteht, wird sie dadurch abnehmen, dass wir uns diesen Körper als unrein vorstellen und uns seiner Makel bewusst machen. Der Buddha erläuterte diese Übungsmethode im Zusammenhang mit den vier Arten der Vergegenwärtigung auf den Körper, die Empfindungen, den Geist und die Phänomene. Im ersten Punkt kontempliert man über die unattraktiven Aspekte des Körpers. Nun ja, so sind eigentlich, ist eigentlich der Schwerpunkt, so sind eigentlich die meisten Artikel dieses Schwerpunkts gehalten, mit einer Ausnahme, auf die ich später noch zu sprechen komme. In einem abschließenden Artikel, der heißt, was hat Tantra mit Sex zu tun, gibt also ein Mann, Christoph Spitz, das ist ein wichtiger Mann in dieser ganzen Tibet-Szene, der hier steht, er ist verantwortlich für das systematische Studium im tibetischen Zentrum Hamburg und Tibet-Dolmetscher unter anderem für seine Heiligkeit den Dalai Lama. Das ist also ein Mann, dessen Name man häufig in Büchern seiner Heiligkeit findet, die er übersetzt hatte. Er war auch Begleiter des Dalai Lama im vergangenen Jahr bei der großen Deutschland-Tournee und hat also da sehr häufig diese Statements des Mönchs direkt ins Deutsche übersetzt. Und er bringt hier in seinem Artikel noch in seinem Kasten zusammengefasst die Stufen zur Überwindung der Begierde. Ziel in allen buddhistischen Fahrzeugen, das ist so ein speziell ausgetaucht, immer wieder auf ein buddhistisches Fahrzeug, aber buddhistisches Fahrzeug kann man dann, sind Mittel und Techniken, ne? Also Meditation zum Beispiel, verschiedene Meditationsarten sind auch Fahrzeuge. Ziel in allen buddhistischen Fahrzeugen, so auch im buddhistischen Tantra, ist es, Begierdelosigkeit zu erreichen. Hier hat der Buddha verschiedene Stufen gelehrt. Erstens, die Nachteile der Begierde und samsarischen Freuden, also samsarischen Freuden, die weltlichen Freuden, einschließlich der Sexualität, erkennen und sich davon abwenden. Zweitens, den Zustand frei von Begierde nicht nur für uns selbst anstreben, sondern zum Wohle aller Lebewesen und sich aus Mitgefühl der Sexualität enthalten. Drittens, auf Basis des großen Mitgefühls alle Mittel anwenden, auch die effektivsten Praktiken, um schnell die Erleuchtung zum Wohle der Wesen zu erreichen. Mit dieser Motivation kann man den tantrischen Pfad beschreiten. Also Sex und solche Dinge müssen grundsätzlich überwunden werden. Aber es gibt eine Minderheitenmeinung in diesem Blatt, und der wird von einer emeritierten Indologin und Tibetologin, das ist vielleicht manchmal gar nicht bekannt, dass es auch Tibetologen gibt, der Münchner Ludwig-Maximilian-Universität vertreten. Und diese Minderheitenmeinung beinhaltet also ein scheinbar toleranteres Verständnis. Sie sagen scheinbar, ist wahrscheinlich falsch, sie meint das wahrscheinlich auch wirklich so. Sie schreibt dann: Liebe, Verantwortungsbewusstsein, Verpflichtung und Respekt gegenüber dem anderen und der Gesellschaft sind die Grundlagen einer buddhistischen Sexualmoral. Ob diese Liebe einem Menschen des gleichen oder des anderen Geschlechts entgegengebracht wird, ist dabei meines Erachtens belanglos. In welchen Praktiken diese Liebe ihren Ausdruck findet, ist ebenfalls von untergeordneter Bedeutung. Und stattdessen, das als untergeordnet, das, die Lauterkeit ist dann wichtig. Das ist natürlich die Lauterkeit immer etwas, was man schwer nachprüfen kann. Aber innerhalb dieses Textzusammenhangs der Zeitung Tibet und Buddhismus ist es eigentlich die liberalste Meinung. Das sieht aber der Dalai Lama selbst etwas anders. Und da möchte ich aus dem schönen Buch Ratschläge des Herzens zitieren. Da gibt es nämlich einen Text, der heißt An die Homosexuellen. Alle Texte richten sich direkt an Adressaten. Ne? Die Einleitung heißt an alle, dann geht es weiter an die jungen Menschen, die Erwachsenen, an die Alten, aber geht eben so weiter an alle, die in einer Gemeinschaft mit anderen leben, die in Überfluss leben, die in Armut leben, an die Politiker, die Juristen, oder an alle, die Krieg führen, oder an alle, die im Gefängnis sind und die sie dort hinbringen, an alle, die viel arbeiten und so weiter, aber eben auch an die Homosexuellen. Da schreibt er dann eben: Viele Leute fragen mich, den Dalai Lama, was ich über Homosexualität denke. Für diejenigen, die einer Religion angehören, ist es sicher das Beste, sich der Entscheidung, was sie zu tun oder zu lassen haben, von ihrem Glauben leiten zu lassen. Manche Christen meinen, Homosexualität sei ein schweres Vergehen, andere teilen diese Meinung nicht. Manche Buddhisten stehen zu ihrer Homosexualität, andere wiederum sind der Ansicht, dass Homosexualität und Buddhismus einander praktisch ausschließen. Und so wie er dieses einerseits, andererseits, die einen sind der Meinung, die anderen sind jener Meinung, ist jetzt dieser ganze Text aufgebaut. So sind aber auch viele andere Texte aufgebaut. Das heißt also, eigentlich will man niemanden ausschließen. Es sollen irgendwie alle mitmachen. Aber man will auch die Ausschließer nicht ausschließen. Ne? Also man erkennt schon die Funktion einer richtigen Ausschlusspolitik, auch die Funktion dieser eine Ausschlusspolitik für eine Gemeinschaft. Das ist ja auch immer von Gemeinschaft die Rede hat. In den grundlegenden Texten des Buddhismus, schreibt der Dalai Lama weiter, ist von 10 schädlichen Taten die Rede, die es zu vermeiden gibt. Dazu zählt auch sexuelles Fehlverhalten. Damit ist vor allem gemeint, dass man einem Menschen nicht seinen Partner wegnehmen darf. Es fallen aber auch Homosexualität sowie oraler oder analer Verkehr und Masturbation darunter. Das bedeutet aber nicht, dann kommt gleich das nächste, dass solche Praktiken einen Ausschluss aus dem Buddhismus zur Folge haben. Keines der 10 Fehlverhalten, nicht einmal Mord, bewirkt, dass man dadurch aufhört, Buddhist zu sein. Wer einen anderen Menschen tötet, begeht natürlich eine äußerst schändliche Handlung. Wenn ein Mensch versucht, ein derartiges Verbrechen auch nur zu vertuschen, bricht er damit sein Mönchsgelübde und schließt sich aus dem Mönchsorden aus. Aber er kann weiterhin den Weg praktizieren. So, und jetzt sagt er also weiter, dass es, also das lese ich jetzt nicht alles vor, dass es eigentlich dass die Leute, die keiner Religion angehören, meistens also weniger Schwierigkeiten mit Homosexualität oder irgendwie von den Religionen verbotenen sexuellen Praktiken haben. Da hat er auch Verständnis dafür, wenn da nicht eben Missbrauch oder Vergewaltigung im Spiel sind. Wenn sie eine, sagte den Leuten dann, wenn sie eine gewaltfreie Befriedigung darin finden, so habe ich nichts dagegen einzuwenden. Meiner Meinung nach ist sogar ungerecht, dass Homosexuelle manchmal auf gesellschaftliche Ablehnung stoßen, bestraft oder ihre Arbeit verlieren. Danach aber wieder nach meinem Verständnis, nach allgemeiner buddhistischer Auffassung, steht Homosexualität in erster Linie einen Verstoß gegen manche Verhaltensregeln dar. Aber dann wieder ist es nicht so schlimm wie Vergewaltigung und Mord. Es ist zwar schädlich, aber es gibt Schädlicheres. Am Ende sagt er dann, ich möchte hinzufügen, dass es auch nicht richtig ist, systematisch alle Religionen zu verdammen. Also wenn ich schon nicht die Homosexuellen verdammen, dann solltet ihr auch nicht die Religionen verdammen. Es ist nicht richtig, systematisch alle Religionen zu verdammen, die sexuelles Fehlverhalten untersagen, nur weil dies nicht unseren Vorstellungen oder unserer Lebensweise entspricht. Bevor wir eine Regel kritisieren, sollten wir versuchen, die wahren Hintergründe zu verstehen. Und das heißt, da kann man dann ja auch meditieren über den Sinn dieser religiösen Einschränkungen der Sexualität. Seine Heiligkeit hat offenbar das Einmaleins der Politik verstanden. Er besteht zwar auf Tradition und Prinzipien, will aber keineswegs in den Verdacht geraten, ein Fundamentalist wie etwa Khomeini zu sein. Niemand soll ausgeschlossen werden, alle sollen gleichermaßen ihren Platz bekommen, Homosexuelle wie Homophobe. Dass solcherlei Toleranz nicht funktionieren kann, weil zwangsneurotische Einstellungen wie beispielsweise die Homophobie keinerlei Toleranz gegen ihre phobisch verabscheuten Objekte zu entwickeln vermögen, erst recht nicht, wenn sie religiös begründet auftreten, also ihre Legitimation vom höchsten Subjekt und souverän beziehen, dürfte auch der wandelnden Heiligkeit bewusst sein. Doch als politisierende Heiligkeit, die auf eine strategische Allianz mit dem laizistischen Westen setzt, ist sie vorsichtig. Doch vorsichtig, Schritt für Schritt, verschiebt der Dalai Lama auch in seinen sogenannten psychologischen Ansichten, mal so ein neues Thema, seinen sogenannten psychologischen Ansichten die Grenzen der Individualität in Richtung einer ontologisch vorausgesetzten Kollektivität. Referenzpunkt ist hier selbstverständlich der tibetische Buddhismus. Ein Beispiel. In der Esoterik-Szene und wohl auch darüber hinaus kursieren im Bastei-Lübbe-Verlag erschienene Bücher, als deren Autoren seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama und ein gewisser Howard C. Cutler firmieren. Letzterer wird als US-amerikanischer Psychologe und Psychotherapeut vorgestellt, was immer das heißen mag. Diese Bücher tragen Titel wie etwa »Das Buch der Menschlichkeit«, »Mein Wegweiser zum Glück« und »Die Regeln des Glücks«. In den Regeln, also den Regeln des Glücks, übt der Lama die folgende Kritik an dem, was er westliche Psychologie nennt. Und da kommt jetzt nochmal ein längeres Zitat aus diesem Buch, die Regeln des Glücks. Da sagt er nämlich, in der Psychologie des Westens mag die Tendenz vorherrschen, die Rolle des Unbewussten bei der Suche nach den Ursachen eines Problems überzubewerten. Dies scheint mir von einigen Grundannahmen der westlichen Psychologie herzurühren, etwa von der Vorstellung, dass Eindrücke unmöglich aus einem früheren Leben stammen können. Und gleichzeitig setzt man voraus, dass alles im Rahmen einer Lebensspanne zu erklären sei. Kann man da nicht aufzeigen, was ein spezifisches Verhalten oder Problem verursacht, wird man stets geneigt sein, es dem Unbewussten zuzuschreiben. Das ist etwa so, als ob man etwas verloren hat und sich darauf versteift, dass sich der Gegenstand in diesem Raum befindet. Und sobald man sich darauf festgelegt hat, sind auch die eigenen Rahmenbedingungen fixiert. Man wird von vornherein die Möglichkeit ausschließen, dass der Gegenstand außerhalb des Zimmers oder in einem anderen Raum ist. Deshalb sucht man ohne Erfolg weiter und bleibt dennoch bei der Annahme, der Gegenstand sei irgendwo im selben Raum verborgen. Man mag das für gleichermaßen buddhistisch konsequent wie unvernünftig halten und vielleicht belächeln. Man sollte sich aber über die Konsequenzen der buddhistischen und anderer Reinkarnationslehren im im Klaren sein. Jetzt schon bei den Ansichten des Dalai Lama und anderer Buddhisten zur Sexualität kam ja hervor, dass also Sexualität am liebsten, am besten etwas zurückzudrängendes, zu überwindendes, sei etwas Negatives, sei die Termini unrein und schmutzig und so etwas kam vor, und es gab einen positiven Rückbezug auf repressive Religionen. Und während bei uns ja lange Zeit eigentlich das völkisch gewachsene oder irgendwie aus einer Natur begründete Kollektiv in der autoritären Auffassung die letzte Instanz war, ne? Also die Aufklärung die Natur anstelle des vorherigen Gottesbildes gesetzt hat, hat sich natürlich jegliche autoritäre Strömung dessen bemächtigt und begründet ihre Haltung aus der Natur. Das macht er natürlich nicht, er begründet das eigentlich aus der Religion, aus dem Wirken einer Gottheit, die natürlich auch bei ihm eine andere ist als die der monotheistischen Religionen, aber es ist etwas a priori Gesetztes. Ne? Hier in diesem Beispiel über Psychologie, wo er behauptet, nicht die Verdrängung von Traumata, Konflikten und so weiter seien letztendlich die Ursache für psychische Probleme und der Grund für die Notwendigkeit ihrer Behandlung, sondern Erlebnisse im vorherigen Leben, streicht also ein ganz wichtiges Element der menschlichen Individualität durch, nämlich dass die Entwicklung, die Sozialisation eines Menschen samt den dazugehörigen Problemen, die durchaus traumatisch sein können. Das geht eben, du bist so, wie du bist vorbestimmt, weil du möglicherweise in deinem vorangegangenen Leben bestimmte Dinge gemacht oder auch erlebt hast, sowohl aktiv wie passiv kann das gewesen sein, die jetzt durch deine heutigen Probleme einen gewissen Ausgleich erfahren. Also das nennt man dann Karma, und das ist ja längst nicht nur so primitiv, wie das die heutigen Esoterik-Anhänger, die dann häufig sagen, also weil ich gerne in einem bestimmten Land im Urlaub fahre, muss ich dort in früheren Leben mal Einwohner gewesen sein. Das geht natürlich da ein bisschen vertragter, wo aber auch das Äquivalenzprinzip letztendlich schon vorhanden ist. Weil ich in meinem früheren Leben möglicherweise ein despotischer Beamter oder so etwas war, muss ich nun mein dieses Leben als Sozialhilfeempfänger verbringen, um Demut zu lernen. Das ist quasi der karmische Plan. Was aber da wichtig dabei ist, dass eben Individualität, individuelle Lebensgestaltung und eben auch individuelle Verantwortung eigentlich negiert werden. Dadurch alles hängt an einem größeren Plan. In der Nazi-Rezeption des tibetischen Buddhismus, das die heute kein Thema sein soll, aber vielleicht nur am Rande würde ich jetzt erwähnen, soll nach Ansicht einiger Autoren das Moment der letztendlichen Schuld- und Verantwortungslosigkeit für menschliches, soziales, politisches Handeln sehr, sehr ausschlaggebend gewesen sein. Das, was ich jetzt selber durch mein Studium dieser Texte nicht überprüfen konnte, aber ich hatte das durchaus für eine plausible Überlegung.